Lieber geneigter Hörer, es ist der 25.12.2012 und die Welt ist ein besserer Platz geworden. Niemals gab es weniger Hunger, weniger Sklaven, mehr Netzneutralität, mehr kostenloses Internet auf dieser Welt, weniger Krankheiten, weniger Ausbeutung, weniger DRM als heute. Ja, und wie es dazu kam, das besprechen wir heute in dieser Sendung im Jahresrückblick. Leider wird er schon am 20. aufgezeichnet, das heißt in den verbleibenden 5 Tagen muss dann noch viel passieren. Aber wir können ja vielleicht drüber reden, wie die Weichen gestellt wurden. Ja, hier ist Pentaradio.
Am 18. Dezember.
Grüße in die Zukunft.
20. Ja, am 18. Also, ja. Die Welt ist sozusagen noch nicht untergegangen. Das passiert erst in 3 Tagen. Wenn ihr die Sendung hört, dann... okay, aber hören wir auf mit dem Quatsch.
Wieso? Ich habe einen Wetterbericht gesehen, der hat für Freitag Meteorschauer angezeigt.
Stimmt, aber das war... Ja, nicht bei jedem Wetterbericht so.
Ja, auch 2012 ist die Welt noch von Naturkatastrophen bedroht. Aber die Länder haben jetzt mehr Geld, damit umzugehen. Und während in Bangladesch noch immer 2000 bei einem Unwetter sterben, sind es in Amerika nur 20. Oder andersrum, während es in Amerika nur 20 sind, sind es in Bangladesch 2000.
20.000 oder wirklich nur 20?
Also in dem Artikel, auf den wir uns hier beziehen, die Welt ist ein besserer Ort, sind es okay. 20 in Amerika.
Okay.
Das heißt, bei dem letzten ist hier New York unter Wasser gestanden?
Da waren es wahrscheinlich mehr, aber die reden hier vom durchschnittlichen Windstorm.
Ah, ja, wobei es dafür auch immer mehr gibt. Aber gut.
Es geht ja nur um den Durchschnitt.
Der zählt. Ja. So ein Jahresrückblick. Den fängt man ja immer eigentlich ganz vorne an.
Womit hat das Jahr begonnen? Oder war es letztes Jahr? Ich verwechsel das immer. Waren das die SOPA-Proteste?
Das war zumindest ein großes Ding. Mhm. Oder wir könnten erstmal unseren Gast begrüßen, vielleicht bevor wir anfangen. Also wir haben heute 2 Stargäste. Zum einen ist es Sven Guckes und Mitch Altman. Aber zu euch kommen wir dann später. We talk to you later. Just want to introduce you. To keep the listeners on, you know. Ja, wir haben ja so einen schönen Rückblick. Wo wir einfach zurückspringen können.
Der Pentamedia News Submitter, der von dir geschrieben ist, das muss man auch mal featuren. Unterstützt uns bei jeder Sendung in seinem halt, vollen Feature-Set.
Da habe ich letztens meine Komponente drunter updaten müssen wollen. das ist so alt. Ja, das braucht dringend mal wieder eine Überarbeitung.
Auf Python 3.
Nee, gar nicht Python 3, aber so ein aktuelles Django und vor allen Dingen die lange Feature-Liste, die sich so gewünscht wurde, die müsste man auch mal umsetzen. Naja, mal gucken. Also wird, wenn es wird. Naja, mit dem Jahresrückblick.
Ja, wie ich schon sagte, für mich begann das Jahr mit SOPA und PIPA und daraus hat sich dann der ACTA-Protest hier in Europa ergeben. Also SOPA und PIPA, das war so ein amerikanisches Gesetzesvorhaben, wo halt eine Menge bekannte Webseiten auf die Barrikaden gegangen sind. Das war, glaube ich, im Januar.
Also Wikipedia zum Beispiel hat das mit dem scary Typen da ausgetauscht gegen Schwarz. Ne? Hatten da so einen Filter drüber gelegt und oder irgend so ein Diff. Und ja, viele andere Webseiten, ich glaube Google sogar, hätten sich dran beteiligt. Oder? Ne, oder zumindest so ein bisschen.
Nicht so drastisch.
Ja. Und die lustige News dazu war, irgendwelche Kinder, die plötzlich ihre Hausaufgaben nicht mehr machen konnten, weil die Wikipedia oder anders, weil sie halt vorher nicht genügend gelernt hatten, um zu wissen, wie man da so ein Diff auf hinten setzt, damit sie alles wieder lesen können. Ja.
Ja, Technikkompetenz war auch in 2012 wichtig.
Lesekompetenz auch. Also ein signifikanter Anteil der Tweets bezog sich What's wrong with soap, Wikipedia.
Ja, und als das dann besiegelt war in den USA, hat sich hierzulande halt, haben sich mehr Leute für ACTA interessiert. Und das war auch so ein Copyright Vorhaben, ja. Das heißt, ging es da um wesentlich breitere Befugnisse.
Also das, was sie jetzt schon wieder vorhaben.
Was ich schon wieder vorhaben?
Ja, gefühlt kochen die gerade in Australien und Neuseeland an so einem Ding und versuchen es jetzt
aus Stimmt, der das ist Ecke. Diese transpazifische
Wirtschafts...
Also okay, da muss man vielleicht anfangen, das ACTA war ja nicht bloß so ein europäisches Ding, sondern das war ja so ein weltweites, ne?
Ja.
Und dazu sind ab und zu mal so die Dokumente geleakt, was sie da so vorhaben. Und darüber ist das Ganze überhaupt erst so ein bisschen zumindest publik geworden. Ja. Und als es dann kurz vor 12 war, dass sie es halt wirklich beschließen wollten, da sind plötzlich hier die Leute auf die Straßen gegangen. Also Polen war da ganz groß mit dabei.
Mhm.
Und ich glaube, da hat so der eine oder andere Politiker dann irgendwie kalte Füße gekriegt. Dass es halt nicht bloß so eine Nerd-Veranstaltung war, sondern dass da wirklich viele Leute auf der Straße plötzlich standen. Und daraufhin gab es dann erst so irgendwie das Gerücht, also bei Netzpolitik ging das rum, dass das Kippen war irgendwie im EU-Parlament und dann, naja, es ist zum Glück wirklich so eingetreten. Aber der Protest war schon wichtig.
Aber nicht alle Politiker haben kalte Füße bekommen. Denn es gab diesen coolen Typen Ansgar Heveling, der hat irgendwie kurz darauf losgepoltert mit Netzgemeinde, er werde den Kampf verlieren.
Stimmt, im Handelsblatt, dieses wegweisende Manifest.
Ja.
Ja.
Liebe Netzgemeinde, das Web 2.0 ist bald Geschichte. Die Revolution der digitalen Maoisten geht vorbei. Die Frage ist nur, wie groß die Schäden sind.
Ja, ein Schaden kann ich jetzt schon benennen. Ein paar Hirnwindungen, die hat es ausgeschaltet. Ja, warum machen wir denn nicht einfach so los, dass wir hinten anfangen und machen so die Dezember-News?
Ach so. Ja, da können wir gleich beim Thema bleiben. Da hatte sich nämlich diese Fernmeldeunion der UN, die ITU,
ja.
Zu so einem Gipfel hinter verschlossenen Türen in Dubai versammelt und da kam echt eine Menge Gegenwind.
Naja, also ITU, das sind so die früher
Telefone gebaut haben.
Als man sich per Telefon unterhalten hat, also so richtig mit das Kabel und dann ein paar Schaltungen dazwischen und auf der anderen Seite kommt der Impuls dann zur Hörmuschel wieder raus. Da haben die sich so um Standards und sowas gekümmert. Und wie so der ein oder andere auch, haben die das Internet halt für so eine kurzfristige Erscheinung gehalten, die schnell wieder weggeht.
Für so ein Stück Telefonleitung, ja.
Ja, und jetzt ist der Leuten aufgefallen, nachdem das halt in anderen Gremien irgendwie nicht so richtig klappt, dann lassen wir doch mal die ITU sich des Internets ermächtigen und machen da irgendwie so unseren wirren Quatsch, den wir woanders schon so ein bisschen auf die Mütze bekommen haben. Ja, zum Glück ist das halt nicht ganz so gekommen, obwohl ja die üblichen Verdächtigen, so wie Russland, die man ja vielleicht so in so einem Jahresrückblick auch mal würdigen kann, dass sie also jetzt wirklich geschafft haben, ihr Internet da richtig zu zensieren.
Das stimmt.
Zusammen mit China, die waren aber irgendwie so die Speerspitzen.
Ja, in China ist das ja schon länger bekannt, in Russland ist das neu. Und in Russland läuft das halt auch technisch ein bisschen anders in China. Und da ist die größte Vorlage einfach mal die Zensosula-Initiative hier in Deutschland gewesen. Also geht es halt um DNS-Sperren und gegen Kinderpornografie.
Und extremistische Inhalte.
Ja.
Also alles, was irgendwie hinreichend schwammig ist.
Ja. Ja. Also irgendwas gegen,
irgendwas.
Kirche und Staat irgendwie, ja. So. Das ist total extremistisch. Ja,
bei der ITU gab es halt eine Menge öffentlichen Gegenwind, wo ich mich frage, hätte es die nicht gegeben, weil die arbeiten ja hinter verschlossenen Türen, wäre es trotzdem gescheitert?
Ich denke, da gibt es einfach zu viele Leute, die so generell nicht miteinander können und ich glaube, da wären ganz andere Sachen genauso gescheitert. Okay. Ich denke, da geht es mehr so um, so meiner ist länger als deiner irgendwie. Naja, wenn es andersrum wäre, wäre es natürlich schön. Und soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ja.
Dann haben wir diesen Fehl zu verdanken den westlichen Vorreitern der Meinungsfreiheit.
Ja,
das stimmt. War das nicht Ich überlege gerade, war das Ägypten, die sich dagegen, also gegen die ganze Zensur ausgesprochen haben und Deutschland noch vehement dafür?
Na, Deutschland hat sich irgendwie nicht so richtig geäußert, oder?
Nee, sie waren sogar noch explizit, auf jeden Fall ziemlich lange dafür. Ich weiß nicht, ob sie explizit dafür waren, auf jeden Fall ziemlich lange explizit nicht dagegen.
Ja, nee, was hätte man auch erwartet? Also, ja, und dann wieder so die Achseln zucken, ja, pf, wir müssen ja jetzt umsetzen. Naja, ja, mit diesen ganzen Netzsperren und Zeug, ja, gibt es da noch irgendwas Wichtiges? So, aus dem letzten Jahr?
Na, es kommt wieder, würde ich sagen.
Ja, seid wachsam, es kommt wieder. Mit neuen lustigen Abkürzungen. Wie das immer so. Naja, und dann muss man halt immer und immer wieder dagegen angehen und hoffen, dass das Netz halt noch lange unseres bleibt. Ja, bisschen eigentlich zu wenig für oder zu viel für einen Jahresrückblick. Hatten wir das im letzten Jahr schon hier? Post aus der Vergangenheit? Nach 8 Jahren Security Fix?
Dann wären es ja heute 9 Jahre.
Oh ja, dann sind es jetzt
mit. Das können wir aber nächstes Jahr über Oracle und Java erzählen.
Nee, ich glaube, die fixen es nicht mehr.
Okay.
Ja, da ging es um irgendwie so eine PHP-Software. Ich glaube, darüber hatten wir uns schon ausgelassen.
Da hat vielleicht jemand sein Web-Framework geupdatet.
Ja, das könnte sein. Aber das gibt es noch keine 8 Jahre. Ja. Naja, auch lustig.
Oh ja, Netzsperren, da sehe ich es gerade. Die Pirate Bay wurde ja in Großbritannien gesperrt. Aber die Pirate Bay macht ja nicht nur Raubmod-Kopierverbrechen, sondern die haben ja so eine coole Promo-Seite,
genau, wo Promo sich
Indie-Künste bewerben lassen können. Und die war gleich mitgesperrt.
In England oder in Vereinigten Königreich.
Mhm.
Also das, was sie da noch so drumherum haben. Wobei das mittlerweile wieder...
Das ist wieder rückgängig,
ja. Wieder rückgängig gemacht wurde. Und dann gibt es ja da auch so eine Piratenpartei.
Mhm.
Und die haben so einen Proxy eingerichtet, über den man halt immer noch auf die dunklen Seiten des Internets kommt. Ja, und die werden jetzt, glaube ich, verklagt von der Musikindustrie. Ich habe das gerade nicht hier, aber...
Ja, da wird der Vorstand wird als Privatperson verklagt. Also sie schreiben da gerade irgendwie jeden an, weil sie irgendwie der Piratenpartei oder ja, Pirate Party UK so nicht habhaft werden können, weil sie angeblich keine Entität ist.
Hm.
Und sie werfen dann halt wieder das Übliche vor, dass sie halt irgendwie Künstler irgendwie schädigen.
Ja, irgendwie, denke, die haben so eine...
Mit ihrer Promo-B, ja?
Ja. Nee, die haben irgendwie so eine wie nennt man das? Also die Musikindustrie dort drüben, also Content Mafia, die haben irgendwie so eine wir haben euch doch alle lieb Nachricht rausgehauen, ne? Wo sie das irgendwie versuchen noch zu verteidigen und so. Also total krank. Ja, den kann man echt nur wünschen, dass die sich das bald nicht mehr leisten können, irgendwie Anwälte zu bezahlen.
Ja, hier beim Jahresrückblick passt auch gut die neue Time Person of the Year. das war letztes Jahr, glaube ich, schon vorgekommen und vorletztes Jahr, glaube ich, auch. Mit wie hieß es, Marble Cake Also the Game. Da haben sich halt Leute mit echt vielen Ressourcen dahinter gesetzt, diese Umfrage zu beeinflussen. Und nicht nur so, dass sie den Gewinner bestimmen können, das ist nämlich dieses Jahr Kim Jong-un, sondern auch die Reihenfolge so, dass die Initialen was aussprechen. Und dieses Mal ist es KJU, also für die Initialen von Kim Jong-un und Guest Chambers. Also sehr versteckte Kritik an Kim Jong-un.
Ja, schöner Hack eigentlich. Hm. Ja, Respekt.
Und attributiert wird das den 4chan-Leuten, also die Leute auch.
Vier-Kanal-Männchen,
genau.
Ja, wo wir gerade so bei den Hacks des Monats sind, was ich ja schön fand, weiß jetzt nicht richtig wo, aber wahrscheinlich in den USA, da ist der erste Burrito-Bomber gebaut worden. Das heißt, das ist so eine Drohne. Nee, das ist, glaube ich, so ein richtiges kleines Flugzeug. Das startet halt so ein Food Delivery Service mit Burritos aus.
Genau.
Ja, und dann fliegen die dahin, wo man halt
die Geokoordinate angegeben hat.
Genau, zur Geokoordinate und werfen dann dort aus der Luft den Burrito ab. Ja, schöne Idee eigentlich. Hoffentlich ist da nicht so viel Air-Traffic demnächst, dass die sich alle gegenseitig irgendwie aus der Luft holen und dann insgesamt runterfallen.
Ja, ich glaube, die infizieren sich zurzeit eher gegenseitig, die ganzen Dinger.
Genau, das war ja auch ein schönes Ding. Also da gibt es mit AR-Drone oder irgendwie so.
Genau, AR-Drone, ja.
Gibt es halt so ein mehr oder weniger kommerziellen Quadrocopter, also ein Ding, was man direkt fix und fertig kaufen kann und kann das dann irgendwie fernsteuern und damit rumfliegen. Ja, und um das halt so populärer zu machen, haben die auch so einen Hacking-Wettbewerb rausgebracht.
Ja, so eine Olympiade. Also da ging es nur darum, irgendwie möglichst coole Firmware für das Ding zu schreiben.
Genau. Und das, immerhin haben sie es anerkannt, die wirklich coolste Firmware war so ein Ding, was da rumgeflogen ist und hat die anderen infiziert mit irgendwelchen Viren. Ja, und...
Also an sich ist das recht gruselig.
Weil das ist dann so Fly-By-Infection?
Genau, Fly-By-Infection.
Ja. Also wenn man sich das mal anguckt, das ist, was da halt rumfliegt, ist halt irgendwie eine gestrippte Linux-Distribution und da hast du halt Default-Services offen und das ging halt konkret über Port 23, der halt offen war, konnte man rein Telnetten und dann war gut.
Das klingt ja fast wie OpenWrt, da ist auch per Default Telnet offen, ohne Passwort, damit man da sein Passwort setzt.
Ja.
Und nicht das Default-Passwort lässt.
Das wird wahrscheinlich irgend so eine schlaue Idee gewesen sein.
Ja.
Ja, andere coole Hack des Monats. Für die Polizei werden Video- und Audioaufnahmen immer wichtiger, weil halt diese Geräte immer weiter verbreitet sind, wenn sie Strafverfolgung machen. Und jetzt gibt es eine coole Methode, um den genauen Zeitpunkt von Audioaufnahmen herauszufinden, nämlich durch das Netzbrummen.
Das gibt's aber schon länger.
Das gibt's länger?
Ja.
Ja, und deshalb hat die britische Polizei jetzt die letzten 7 Jahre Netzbrummen kontinuierlich aufgenommen.
Ja.
Also du kannst das bestimmt genauer erläutern, so ein Netzbrummen, das ist irgendwie richtiges Rauschen?
Es ist nicht wirklich richtiges Rauschen. Also du hast zumindest in Europa, zumindest Deutschland, hast du 50 Hertz normalerweise und je nachdem, wie die Verbraucher da dran sind, schwankt das halt.
Wobei, also da gab es ja früher diese Uhren, die haben ja dort ihr Zeitsignal hergeholt. Das war zumindest im Westen war das ziemlich stabil, diese 50 Hertz. Im Osten hat das ein bisschen mehr geschwankt, je nachdem, wer da gerade seine Leuchtstofflampen ein- und ausgeschaltet hatte.
Genau, und je nach Verbrauch, der unter Umständen individuell ist, kann man halt diese Schwankungen halt aufzeichnen und kann halt die halt fingerprinten und sagen, ja, so war das. Also so wie es halt zum Beispiel auch mit Wetter gemacht wird.
Und ist es so, dass sich dieses Signal nicht wiederholt? So über einen längeren Zeitraum in einer Aufnahme? Weil das ist ja schon essentiell dafür, oder?
Es wiederholt sich hinreichend wenig. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein extrem starkes Indiz. Also beste Analogie ist halt Wetter. Also da gibt es halt auch Menschen, die haben detaillierte Wetterberichte und können halt irgendwie auch auf Aufnahmen sagen, wenn es im Hintergrund regnet oder so, wo das war.
Ja, und irgendwo hab ich noch gelesen, die bayerische Polizei tut das wohl auch, das Netzbrummen aufnehmen.
Stimmt, die machen das auch schon irgendwie.
Ja, einen anderen, da habe ich auch gerade die News nicht hier dazu. Fand ich zumindest interessant, das war so ein Typ, der hat sich so ein so eine Art Segway gebaut. Also das ist so ein Einrad, bloß mit
Elektromotor. Mit zwei Rädern.
Ja, ein Einrad mit zwei Rädern und Elektromotor drin. Aber was man da halt regeln muss, ist, dass das Ding senkrecht stehen bleibt.
Ja.
Egal wie der dicke Kerl, der da irgendwie draufhängt, sich vor oder hinter beugt. Ja, und das hat er mit dem Arduino realisiert.
Das ist schon krass für ein Arduino.
Ja.
Also ich kenne das analog mit Operationsverstärkern, also als riesen Analogschaltung.
Ich kenne das irgendwie mit 4 Kopfschmerzen aus dem Studium, ja. Weil das ja so ein Beispiel ist. Ja.
Genau. Inverses Pendel, wer da nachgucken
will. Genau. Und die nächste fette Stufe ist dann, wenn man da noch ein Gelenk einbaut.
Ja.
Aber okay. Aber da sieht man mal, dass diese kleinen Dinger schon ganz schön leistungsfähig geworden sind.
Ja, sowas ist praktisch. Es gibt zum Beispiel auch so eine Konstruktion, die dir auf der Tanzfläche immer dein Bier halten kann, ohne dass es umkippt, während du tanzt.
Ja, also es gibt viele praktische Anwendungen offensichtlich. Ja.
Ja.
Ja, na, wenn wir gerade, das passt nicht ganz so, aber machen wir mal bei Verwundbarkeiten weiter. Ein neues schönes Target, finde ich, sind Fernseher. Das sind halt so die Dinger, die man von früher noch kennt, wo man Tagesschau geguckt hat.
Zum Glück haben die einen Podcast-Feed.
Ja, mittlerweile, aber schon lange. Also, das kann man schon eine ganze Weile im Netz gucken.
Und dann wieder nicht.
Also ja, Depot bis zu 7 Tage, ja.
Eine Woche lang, ja.
Also den Podcast auch? Das weiß ich nicht genau.
Nee, das nehmen die bestimmt auch raus.
Ja, ist doch dasselbe wie...
Das ist eine Hausaufgabe an die Hörer.
Ja, genau.
Ja. Nee, aber ich weiß, dass ich Mitte oder Ende der 90er schon Tagesschau im Internet geguckt habe. Also es gibt schon echt eine Weile. Ja, aber egal. Also so ein Fernseher hat natürlich halt auch mittlerweile Internetanschluss, dass man da YouTube und sowas gucken kann. Und wie sich das so gehört, da tauchen jetzt halt so die ersten Exploits auf. Ja, war eigentlich bloß eine Frage der Zeit. Dass auch die Hersteller von solchen Geräten sich wundern, dass da Leute anfangen, damit rumzuspielen.
Und so übernehmen Fernseher neue Aufgaben.
Genau.
Zum Beispiel E-Mails versenden.
Ja. Oder was man da noch so alles damit machen kann.
Oder sie tracken dich und gucken, wie viele Leute im Raum sind.
Ja.
Da gibt es jetzt Patente für.
Stimmt. Da kann man zum Beispiel ermitteln, wie viel die Werbung jetzt so hypothetisch einbringt, oder?
Genau, und sie können halt irgendwie feststellen, irgendwie wie ist so die Stimmung im Raum, ist es halt irgendwie fröhlich, nicht ganz so fröhlich, etc.
Sie können damit auch einschränken, dass eine DVD nur von 10 Leuten geguckt wird.
Ja.
Krass.
Naja, da musst du dann irgendwas mit Spiegeln einbauen oder so zu Hause.
Oder deinen Raum besser abdunkeln. Apropos Privatsphäre verletzen für Werbung, das machen ja die Freemail-Provider und das ist ja bekannt. Aber jetzt klagt endlich mal jemand, eine Frau aus Pennsylvania findet das echt nicht in Ordnung, dass Google ihre Mails liest, um da personalisierte Werbung zu schalten.
Das ist...
Hat echt einen Schuss nicht gehört.
Also ich frage mich halt irgendwie, was in diesen Menschen vorgeht. Ich meine, wenn sie glauben, sie wären Kunden, dann sage ich immer, okay, wo ist die Hotline, die ihr anrufen könnt? Und dann merken sie irgendwie, es gibt keine.
Aber ja, ich glaube, sowas ließe sich schon noch einrichten, oder?
Ja, aber ich frage mich, wie die Leute halt darauf kommen, dass es da überhaupt ein Verhältnis annähernd auf Augenhöhe gibt. Ich meine, nur weil die Website dich duzt, heißt es nicht, dass sie dein Freund ist.
Auch ein schöner Satz.
Ja.
Ja, ich springe jetzt wieder zurück zu Exploits. Da gibt es so eine, auch wahrscheinlich im düsteren Teil des Internets, gibt es so eine Seite exploithub.com. Dort werden halt so Zero-Days gehandelt.
Also noch nicht veröffentlichte?
Noch nicht veröffentlichte Exploits. Ja, und wie das so kommt, muss auch die Seite ist geowned worden.
Haben die das Wesen wieder zum Kauf angeboten?
Das weiß ich nicht. Ja.
Naja. Das ist dann schon so ein Meta-Exploit, oder? So ein Meta-Exploit. Einen anwenden, um mehrere zu bekommen.
Ja. Ja, vielleicht mal noch eine News aus unserer Heimat hier. Sachsen kauft jetzt erstmal Kennzeichenerkennungssysteme, weil das der Bundesgerichtshof, der gesagt hat, das kann man nicht machen. Naja, ist egal. Also da haben wir hier 150.000 übrig. Schöne Sache.
Und die Begründung ist ja, weil man damit die organisierte Kriminalität irgendwie stoppen kann.
Den Sachsensumpf?
Also, keine Ahnung. Jeder, der sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigt, der weiß, dass sowas im Einsatz ist im Zweifelsfall. Und jeder, der in der Lage ist, ein Auto zu klauen, ist, glaube ich, auch in der Lage, ein anderes Nummernschild anzubringen.
Ja, ich meine, jeder, der schon mal über die Autobahn gefahren ist, der hat das ja schon gesehen da oben, oder?
Ja.
Alle 50 Meter. Naja.
Das sind Mautbrücken, aber ich dachte, die darf man nicht für sowas einsetzen.
Das ist aber so das Ding, das darf man nicht, heißt nicht, dass sie es nicht tun.
Okay.
Also guck dir einen Bundestrojaner an.
Ja, da fehlt auch irgendwie die Gesetzesgrundlage.
Ja, und trotzdem, der Generalstaatsanwalt sagt jetzt gerade, nee, er macht's nicht, aber jetzt, wo auch die ganzen Antiterrorzentren haben, machen sie im Zweifel zwei andere, aber...
Na, irgendwer hat doch jetzt rausgelassen, dass sie 2014 soweit sein wollen,
das oder? BKA, ja.
Das BKA, ja.
Wenn sie bis dahin Programmierer finden.
Ja, da gibt es ja mehrere Stellenanzeigen.
Oh ja, stimmt, das war sehr schön. Ja, und ich finde es auch nach wie vor gut, dass die halt nicht besetzt sind.
Na, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich wünsche ja, dass sie richtig fähige Leute dafür finden, die da irgendwie für 3,50 € im Monat die Digitask irgendwie noch toppen können.
So Open Source Marvel, ja. Irgendwie copy-pasten.
Stimmt, Digitask, war das eigentlich dieses Jahr?
Ja. Also was war dieses Jahr?
Was? Also der Bundestrojaner war im letzten Jahr?
Mhm.
Aber das Digitask gab es dieses Jahr?
Gab es dieses Jahr auch, ja. Und Finnfischer und alles war auch dieses Jahr.
Stimmt.
Und dass Thorsten Münch keine Freundin mehr kriegt, war auch dieses Jahr.
Aha, wer ist das?
Thorsten Münch ist der Chef, Technikmensch, der für Finnfischer und so zuständig ist. Und
von der Firma Gamma, ja.
Genau, von dem Konglomerat Gamma.
Das ist der gesagt hat, wir verkaufen aber nichts an die Bösen?
Wir verkaufen nichts an die Bösen und wenn, dann müssen das ja andere sein. Dann ist halt die Tochter auf den Bermudas, die es an die Bösen verkauft, aber okay. Oh. Also der ist, ich würde ihm schon unterstellen, dass er Überzeugungstäter ist, was das angeht. Und er meint, er hat jetzt so ein bisschen ein Problem, denn wenn irgendwelche Frauen, mit denen er sich trifft, seinen Namen googeln, dann rufen sie nicht mehr zurück.
Ja, das tut mir leid.
Das halte ich für passend.
Ja, apropos abgestrafte, fähige Leute. Die Release Group Imagine wurde verurteilt. Also die Filme und so befreit hat. Und die haben verschiedene Strafen bekommen, die Leute. Einer zum Beispiel ist 3 Jahre auf Bewährung und darf derweil keine elektronischen Geräte besitzen, die Kopien von copyrighted Materialien verbreiten können.
Ja. Also der darf keine Uhr mehr umhaben, oder?
Ja, genau. Also wir erinnern uns wieder an unsere Januar-Sendung, wo es um das Ende von General Purpose Computing ging. Computer sind eigentlich Kopiermaschinen. Also die Copy and Paste Funktionalität ist integral.
Das ist ihre Hauptfunktion.
Aha. Ergo, ja. Ja, was gibt's denn da für Geräte? Keine, oder? Elektronische Geräte?
Fahrrad ohne digitalen Tacho?
Ja, aber da musst du ja mit Muskelkraft und so.
Oh, meine Becher, das ist ein E-Bike.
Ja, naja. Eine andere, ich meine, Hack kann man das ja nicht nennen. Ich kenne die Tante zwar nicht, Scarlett Johansson oder so. Von der hatte der sich irgendwie Zugang zum Mail-Account beschafft, weil die wahrscheinlich hier als Passwortfrage ihr Schoßhündchen,
wo der Name so wie mit romney@hotmail.com.
Ja, sowas in der Art. Aber total krass finde ich natürlich, dem Typen, den sperren sie 10 Jahre weg. Ne? Und wir erinnern uns ja mal, das kommt auch so anders vor, dass mal Leute so Mails mitlesen. Ich habe noch nie gehört, dass irgendwelche gefährlichen Ermittler da auch 10 Jahre hinter Gitter gekommen sind.
Ja, können sie ja nicht. Wenn sie mehr als ein Jahr Gefängnisstrafe hätten, würden sie den Beamtenstatus verlieren.
Ja, hier in Deutschland. Deshalb werden sie nie zu mehr als einem Jahr verurteilt.
Ja. Mit November weitermachen?
November?
In November.
Ach so. Kennst du den Movember?
Nein.
Das soll man zu irgendwelchen Gedenken sich eine Mustache, also einen Schnauzer, wachsen lassen.
Oh.
Aber gern, mach mit November weiter.
Wir haben das WLAN-Passwort der RAF, dank Prinz William. Was gab's noch?
Die Rote Armee-Fraktion, die
genau,
Royal Army Force.
Das ist vom Einsatz her hinreichend ähnlich.
Ja, wobei von der RAF gab es kein schönes Kongress-Logo bisher.
Nee. Aber die hat sich ja auch aufgelöst.
Ja. Nee, ich meine die
andere.
Nee, die andere. Die von der aufgelösten, da gibt es ja.
Stimmt, da gibt es ein schönes Logo.
Ja.
Genau, da gibt es auch so ein abgewandeltes Bild mit Sternen und Lötkolben. Das ist die rote Lötfraktion.
Da.
Genau.
Das gibt es hier, ja, leider im Radio kann man das nicht sehen.
Das andere ist 17C3, oder? Das mit der Tastatur nicht.
18C3.
18C3. Ja. Und in einer Woche ist 29C3, aber darauf weisen wir bestimmt gesondert hin, oder?
Machen wir das?
Ja, also.
Ich glaube, wenn die.
Ihr müsstet jetzt losfahren.
Ja, ihr müsstet genau jetzt spätestens losfahren. Oder zumindest die Sachen einpacken.
Ja, ich freue mich riesig auf den Chaos Communication Kongress in Hamburg, weil der Fahrplan ist draußen und der ist einfach mal bombastisch interessant, finde ich.
Ja.
Na, vielleicht können wir den einen oder anderen Wackelkandidaten noch kippen. Hast du was du so featuren möchtest?
Klar, gern.
Die Keynote von Jake Applebaum.
Ja?
Einfach Vorschusslorbeeren.
Mit dem Titel Not My Department?
Ja.
Was auch das Motto des Kongresses ist.
Ja.
Und was ein Zitat von Werner von Braun ist, als er angesprochen wurde, dass seine
Raketen... Ist es wirklich ein Zitat?
Nicht?
Oder wird es ihm nur zugeschrieben?
Ich glaube, das kommt aus einem Song von Tom Lehrer. Der hat einen sehr lustigen Song gemacht und hat im Wesentlichen dort die Aussage... Achso, ich bin zu weit weg, Entschuldigung. Noch einmal. Not My Department kommt wahrscheinlich aus einem Song von Tom Lehrer, einem sehr begnadeten Mann, der super Klavier spielte und dazu sang und lustige Texte brachte. Und im Wesentlichen gibt es dort die Aussage, wo die Raketen raufgehen, das ist mein Department sozusagen, wo sie runterkommen, ist nicht mehr mein Department. Das haben dann also andere entschieden.
Ja, aber ich glaube, nach dem Kongress werden dann die Karten neu gemischt. Ja.
Wie immer.
Ja, das passt sehr schön in den Kontext, dass mit diesen ganzen Bundestrojanern und Gamma und Finn Fischer, dass man sich halt über diese Auswirkungen bewusst werden sollte,
ja,
wenn man
ist,
irgendwie für sowas arbeitet.
Oder? Also das ist gerade bei Nerds und bei Hackern ist so dieses Ding, sie versuchen es immer zu recht rationalisieren, weil sie sagen, Technologie ist neutral, was aber komplett Grütze ist, weil Technologie befördert immer ein bestimmtes Verhalten. Und im Zweifelsfall ist die Technologie, die auch Ingenieure ausrollen, die klebt bei uns in der Umgebung bestenfalls ein Jahr, meistens 10 oder 20 Jahre. Und damit wird einfach ein bestimmtes Verhalten bevorzugt und damit ist es nicht mehr neutral. Also so viel zum Thema Neutralität und den ganzen Dingen. Also du bist nie unschuldig und gerade auch als jemand, der irgendwie mit Technologie arbeitet, du hast immer eine Mitverantwortung an die Good Collective Action, kollektivem Handeln. Das ist vielleicht nicht viel und du bist nicht alleine verantwortlich, aber du bist auf jeden Fall mitverantwortlich.
Du bist Mob.
Zum Beispiel. Weil ansonsten hast du halt genau diese Verantwortungsdiffusion und dann geht halt das Fingerzeigen los, ja, der andere war's. Aber wenn es immer der andere war und niemand war's, warum ist es dann passiert?
Ja, zurück zum Kongress. Es gibt wieder einen Daniel J. Bernstein-Talk zu RSA-Faktorisierung.
Ja, genau.
Also RSA ist ein sehr verbreitetes Verschlüsselungsverfahren für asymmetrische Kryptographie.
Genau.
Ja, bei DGB kann man echt erwarten, dass da was kommt.
Hm.
Also was mit Substanz.
Um es zu erklären, es geht darum, große Zahlen in kleine reinzuhacken. Simple Division.
Möchte man meinen.
Oh, es gibt sogar noch einen mit DGB. Wenn das hier kein Fehler ist. Und das ist ein Follow-up auf diese Hash-Collision-Sachen vom letzten Jahr. Also um das kurz auszuführen. In vielen Programmiersprachen sind so Hashes oder Dictionaries sehr beliebt und die haben meistens so eine annähernd konstante Zugriffszeit, weil die halt nicht mit einem ganz normalen Binärbaum arbeiten, sondern die Keys konsistent hashen auf einem bestimmten Schlüsselraum. Und wenn man jetzt weiß, wie das gehasht wird, dann kann man so die Keys generieren oder zumindest seine Daten generieren, dass diese dann in den Keys landen, so dass die Keys alle in einem Teil von diesem Schlüsselraum liegen. Und dann ist es halt nicht mehr konstante Zeit, sondern zum Beispiel lineare Zeit. Und das ist halt enorm schlecht für das Laufzeitverhalten von Systemen.
Ja, und im Nachlauf hatten ja dann verschiedene Programmiersprachen versucht, das Problem zu fixen. Ich glaube, PHP, die hatten 3 oder 4 Runden gebraucht.
Na gut, ich höre mir. Also die V8 JavaScript Engine hat auch 2 Runden gebraucht.
Aber ich will auch mal bei anderen Sprachen, also Python, die haben ein paar Monate gebraucht. Die haben es, glaube ich, mit dem ersten Wurf geschafft dann, aber die waren halt extrem langsam, das Ding zu fixen. Ja, aber ich glaube, PHP, die... naja.
Ja.
Ist halt IKEA unter Programmiersprachen. Genauso wie MySQL. So, es geht schnell.
Also, ich würde von IKEA kaufen, aber PHP einsetzen.
Naja, aber es ist so ein bisschen irgendwie, du hast wenig Erfahrung und du musst schnell was zusammenhämmern, dann nimmst du PHP und MySQL und dann geht's kaputt und das nächste Mal schwörst du dir, was Richtiges zu nehmen.
Okay.
Mit dem Schnell, da würde ich auch noch diskutieren, aber naja, vielleicht ein anderes Thema.
Auf jeden Fall findest du genug Code im Netz, um zu glauben, dass du es beherrschen kannst. Ja.
So. Gut, ja. Womit geht's weiter?
Noch so ein paar Highlights? Ich meine.
Ja, es sind eine Menge Highlights, ich kann mich gar nicht entscheiden.
Okay, dann verlinken wir das einfach, den Fahrplan. Und
oh, es gibt was zu Stylometry, also Schreibstilerkennung und darauf den Autor bestimmen. Das ist echt spannend.
Mhm.
Aber da geht es nicht um Handschriftenerkennung, sondern um
Texte.
Um Texte
als solche, genau.
Hm?
Handschriften ist, glaube ich, Graphologie, aber das stirbt ja auch aus.
Ja. Also generell.
Na wohl, jetzt mit den ganzen Touchpads, dann ist das dann auch handgeschrieben oder hat das eher einen Charakter von Fingermalfarbe?
Nee, aber du hast ja dann trotzdem irgendwie eine Tastatur, die da irgendwie angezeigt wird.
Ja, oder eine Handschrifterkennung.
Hm. Ja, genau, also ich glaube, das ist vorbei. Ja, aber vielleicht machen wir mal so im Jahresrückblick mit anderen Events hier aus Dresden nochmal so rückwirkend.
Oh ja, da gab es ein cooles. Mit freiem Eintritt.
Ja.
ACTA-Protest.
Nee, es war auch nicht die GEMA-Demo hier, die in Dresden verboten wurde.
Du meinst die Facebook-Party bei der GEMA?
Genau, die Facebook-Party bei der GEMA. Das war es alles nicht. Es waren die Datenspuren.
Und davon sind die Videos mittlerweile vollständig.
Ja.
Wow.
Und soweit ich das sehen konnte, fehlerfrei. Ich meine, wir erinnern uns ans Frühjahr, ne? Da waren wir so lucky, dass...
Haben wir Bundeswehrniveau.
Ja, das ist... wenn man dran denkt, das ist unter dem Strich dann einer.
Ja, der Q1, den kann man ja ruhig mal erwähnen.
Ja, der sich da um alles kümmert, echt Respekt. Vor allen Dingen die Qualität stimmt.
Mhm.
Ja, naja.
Das war auch der Mensch, der uns letztens per Bild gestreamt hat.
Genau.
Ach so, genau. Wir hatten ja auch, das ist auch...
Ja, so wir waren Multimedia letztes Mal.
Ja. Das hat hoffentlich niemand veröffentlicht, oder?
Doch.
Das liegt auf dem FTP-Server, aber der Ton ist halt schlecht zu synken.
Ach so, naja, bloß gut.
Ja.
Ja, ja, mein Highlight war ja die Bastelecke für Kinder.
Ja. Der Junghacker-Track.
Ja, der Junghacker-Track, wo halt Kids so eine Handvoll elektronischer Bauteile bekommen haben und konnten dann da losbasteln. Und dann kam so ein Pentabug raus, was ich ja für ein echt geniales Teilchen halte. Also,
was macht das?
Das ist halt eine kleine Platine und da gibt es dann so verschiedene Dinge drauf, wie LEDs, die vorne so ein bisschen blinken, als wären sie die Augen. Aber was ich bisher noch gar nicht wusste, dass du halt LEDs auch dazu benutzen kannst, um zu gucken, ob es hell oder dunkel ist im Raum.
Ja.
Das heißt, wenn man dann seine Hand drüber hält, dann hält das Ding eben an. Und wenn man sie wieder wegnimmt und es wird wieder hell, dann fährt es weiter. Also muss man dazu sagen, dann werden da so ein paar Beinchen dran geklebt. Und dann ist da ein Motor drauf mit einer Unwucht. Und durch die Vibrationen fahren dann halt die Dinger so durch die Gegend. Ja, dann machen die natürlich Musik und so. Und ja, das ist, finde ich, ein tolles Erlebnis. Also ich kann es für meinen Kindern nur so wieder berichten. Also mein Großer nimmt das mit in die Schule und da gucken alle selbst, ne, wenn er das Ding dann noch auspackt und über den Tisch sausen lässt. Das ist also, glaube ich, auch eine schöne Nachahmung, sowas mal als Bastelnachmittag.
Gibt es das als Kit?
Ja, das gibt es auf GitHub. Kann man sich da alles, was man braucht, runterladen.
Kann man sich das auf GitHub bestellen?
Ja, also du musst dann halt die Liste durchgehen und dir die Bauteile bestellen. Mhm. Aber ich denke, da hilft doch jemand hier vom C3D2, wenn das irgendwie ein Problem sein sollte.
Und die Leute sind auch auf dem 29C3 vor Ort und da wird es so ein Jugendnachmittag geben, wo dann live gebastelt wird.
Mhm. Noch mehr?
Ja, wir haben hier in Dresden zweimal, glaube ich, wenn auch nicht dreimal, so Outdoor-Partys gemacht. Also wir haben mit ganz viel LEDs in Parks bzw. Park an die Strand, Elbe gezogen, haben eine Party gemacht. Das war ganz schön.
Das war großartig.
Haben wir dann auch immer auf c3d2.de angekündigt.
Und es gab Internet für alle.
Genau.
Gibt es davon Videos?
Gibt es davon Videos? Bilder gibt es zumindest. Aber es bringt jetzt im Podcast eh nichts.
Ja, das stimmt. Nee, aber sonst hättest du ja sagen können, auf dem FTP oder so.
Unsere Galerie auf dem FTP-Server.
Ja, dann hatten wir noch ein paar Themenabende.
Zum Beispiel zu Scapy, einem coolen Tool, um mit Python Netzwerkpakete zu generieren.
Ja, das ist wirklich cool. Ich habe leider seitdem gar nicht mehr viel damit gemacht.
Ich mache das gerade.
Oh.
Auf Arbeit. Und dann schimpfen wir alle, weil es nicht Java ist.
Ja. Aber in dem, das Tool, da kann man sich also auf jedem Layer, so wie man das möchte, Pakete zusammenbauen. Und kann den dann da als Netzwerk-Test- und Analysesystem da einsetzen. Ich glaube, als Webserver sowas.
Geht auch.
Aber es geht, genau. Aber an demselben Themenabend war ja noch ein sehr schöner Vortrag über IPv6, was ja auch zum Jahresrückblick passt, weil ab diesem Jahr ist ja IPv6 offiziell an, oder?
Ja. Offiziell an, ich glaube, das ist immer noch unter 2%, aber es ist aber schon mal mehr als irgendwie die 0,3. Mehr?
Aber es ist aber es ist Best Common Practice.
Best Common Practice. Ich glaube, Best Common Practice war IPv4 schon lange.
Nee, aber Best Common Practice heißt, es hat halt einen ähnlichen Stand wie eine DIN-Norm. Das heißt, es ist Stand der Technik.
Ja, aber es gibt auch so nationale Advisory Boards. In Großbritannien gab es sowas, die irgendwie immer allen Leuten empfehlen, dass sie, oder allen Providern empfehlen, dass sie endlich mal IPv6 einführen und die haben jetzt gerade das Handtuch hingeschmissen.
Ja, echt? Aber unsere tolle Telekom, die angeblich...
Ja, das sagen immer alle, aber ich habe noch keinen IPv6-CP.
Ja, aber es gibt Provider, also Hetzner zum Beispiel, die werben IPv6 sehr, sehr stark, weil bei denen die IPv4-Adressen alle sind.
Auf dem Kongress gibt es IPv6.
Ja.
Auf den Camps gibt es IPv6.
Ja, ich würde gerne auf ein Camp ziehen.
Ja, da würde ich sagen, es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, so ein anderer ewiger Standard, HTML5, ist ja verabschiedet worden. Oder?
Verabschiedet? Also da gab es ganz, ganz verschiedene Meinungen. Da gab es Meinungen, die gingen irgendwie, HTML5 wird bis 2019 weiterentwickelt und jetzt gibt es irgendwie schon Anfänge von HTML5.1. Also ich blicke da nicht durch.
Ach so, ich dachte, es mich da. Ist irgendwann mir vorbeigescrollt, es wäre jetzt irgendwie verabschiedet oder fertig, habe ich nicht gelesen, aber naja.
In einem Auslieferungszustand.
Es wird in Teilen unterstützt, würde ich sagen. Und ja.
Ja, aber ich meine.
Also wie IPv6.
Ja. Nee, aber ich meine, wenn wir so weit sind, dass Microsoft rumjammert, man soll doch bitte nicht nur WebKit irgendwie als den Browser ansehen. Da ist ja, glaube ich, schon viel gewonnen.
Stimmt. Das war diese eine Geschichte. Und zwar benutzen Webentwickler gern neue Features und gewisse neue Features waren nur mit so einem gewissen Präfix verfügbar. Nämlich muss man da immer -webkit- davor schreiben. Heißt also, es ging nur in diesem einen Browser.
-mods oder -o oder -ms und
genau.
Ja.
Und das ist halt nicht portabel. Ja, aber wir haben ja jetzt diese Datenspuren-Videos released und es ist halt immer noch so, dass man kein einzelnes Videoformat hat, was von allen unterstützt wird. Sondern man muss halt zumindest immer noch WebM und MP4 machen. Also ist halt echt doof. Wäre schön, wenn irgendwie mal jemand von der, wie heißt die, MPLA, so ein Machtwort ergreift und sagt, H264, also der Codec in MP4, der ist jetzt endlich mal frei verwendbar.
Vergiss es.
Naja,
wird keiner machen.
Das ist ja ähnlich zu der ganzen GIF-Panik von vor 15 Jahren oder so. Und mittlerweile sind GIF-Patente auch abgelaufen. Und
naja, aber die Patente sind abgelaufen.
Ja, warten wir mal nach 20 Jahren, dann ist HTML5 nutzbar.
Ja.
Ja. Lieber später ist gar nicht, oder?
Zu einem anderen Industriestandard gab es auch Themenabende, nämlich zwei sogar. Und das war ARM, die Prozessorarchitektur ARM. Und da gab es einen zum praktischen Hacking. Da gibt es ja auch hier ein paar coole Projekte hier im C3D2. Zum Beispiel gibt es einen
Pentabug.
Ja, genau, den Pentabug. Oder auch einen Rocket-Klon, der heißt Lunik.
Mhm.
Also wie dieses Board, was man auf Kongress und Camp zu sehen hatte.
Nur
diesmal in Farbe und mit schnellerem Prozessor und cooler. Wir haben schon coole Demos drauf. Und dann gab es letztens noch einen Themenabend, der die Architektur von ARM vorgestellt hat. Und da hat man ganz viel über ARM-Assembler gelernt. Wird es davon noch einen Mitschnitt geben?
Genau, gibt es da.
Davon wird es bestimmt einen Mitschnitt geben, weil benannter Core 1 hat das aufgezeichnet. Aber ich glaube, der ist noch ein bisschen... Der muss erst noch ein bisschen durchatmen und das wollen wir ihm gerne gestatten. Ich gucke ja mal bei beiden. Nee, es ist noch nicht online. Ja, ich muss dazu sagen, ich war bei beiden Themenabenden dabei. Der erste war halt so, ja, mehr so Workshop. Also da hat man richtig hier so ein Board in die Hand bekommen und konnte dann da halt mitmachen. Das war sehr, sehr cool, hat man viel bei gelernt. Ja, und der zweite war halt so mal... Ich sag mal so, ne, ARM, das sagt sich so einfach, aber das ist ja doch ein bisschen verworren da,
ja.
Was man da jetzt genau meint.
ARM ist gleich an Vielfalt.
Mhm. Schöner Satz.
Also das Schlimme sind halt diese Bezeichnungen, die irgendwie mal mit V und nicht mit V vor der Nummer enden.
Ja.
Genau, das ist sowas wie JE2.
Naja, mir geht es nur um den Anfang, also irgendwie so ein ARM V. 9 hat einen ARM 5 Kern drin oder so.
Ja.
Genau erinnere ich mich da jetzt nicht, das ist ja das Problem.
Hinreichend bunt, ja.
Also es gibt halt so mehrere wie nennt man das? Serien, mir fällt gerade das Wort nicht ein.
Also das Problem ist halt, ARM, also die Firma, sie vertickt halt nur den Kern und lässt halt die CPUs bzw. die ganzen System on Chips fertigen. Und was da halt irgendwie jeder fertiger macht, ist, der klickt sich halt so sein eigenes System zusammen. Das heißt, du hast immer ein bisschen andere CPU, ein bisschen anderen Cache rundherum. Das ganze System on Chip ist immer ein bisschen anders.
Ja, aber selbst der Kern ist ja immer anders.
Genau. Also,
da gibt es halt welche, die sind zwar uralt, aber passen halt noch, um irgendwie auf einer WLAN-Karte oder so ihren Dienst zu verrichten. Ja, und dann wirst du halt sowas im Telefon haben, da wirst du schon schnell, oder zumindest relativ.
Haben aber auch nicht alle Features. wie ich jetzt gelernt habe.
Nee, und da hängt es auch wieder von der Implementierung dann ab. Und welche Kisten oder welche Blöcke dir dann da in deinen Prozessor halt mit reinziehst. Ja.
Ja.
Naja, aber das ist da, glaube ich, sehr, sehr anschaulich gezeigt worden mit so ein bisschen Assembler und so. Und ja, war ein schöner Themenabend.
Als Softwareprojekt gibt es Delta T. Habe ich gelesen.
Dynamic Template Projekt. Da gab es auch einen Themenabend dazu. Im Januar, glaube ich. Ich glaube, die Entwicklung ist aber eingeschlafen. Vielleicht ergibt sich dann noch am Pentacast.
Ja, und dann hatten wir noch einen über Haskell. Da könntest du noch was zu sagen.
Ja, wir haben ich halt mal so die coolen Features von Haskell vorgestellt, also Monaden und applikative Programmierung und mal so eine generelle Einführung gegeben und dann noch das Webframework JSOT vorgestellt. Wer JSOT nicht kennt, hat was verpasst, weil man da schon zur Compile-Zeit ganz viele Fehlerausgaben bekommt, wenn halt was mit dem Code nicht stimmt, und dann kracht es halt zur Laufzeit viel weniger. Und das ist halt die Power des sehr stark getypten System von Haskell. BitLoft.org ist zum Beispiel damit gemacht.
Stimmt, BitLoft ist auch an den Start gegangen dieses Jahr.
Ja, Mai war das. Und da gibt es immer Downloads. Also von den bekannten Podcasts. Besonders wichtig ist es natürlich, dass die Podcaster auf ihre Torrents direkt linken, sodass die Leute die auch finden.
Was macht BitLoft?
Ah ja, BitLoft macht aus Podcasts automatisch Torrents.
War Torrent nicht diese Raubkopier-Mord-Technologie?
Na, Technologie ist ja neutral.
Oder nicht.
Und hilft es einfach mal sehr effizient, große Mengen von Daten zu verteilen.
Was man ja gerade beim Podcasting hat, ne? Da bringst du irgendwie eine neue Episode raus, dann wollen das alle runterladen und dann merkt man halt, dass was weiß ich, alternativlos war mal so ein Beispiel. Da geht eben 2 bis 3 Tage gar nichts, wobei die es auch mittlerweile im Griff haben. Und dann ist es eigentlich schon lange wieder egal. Und da wäre es halt schön, in diesen 3 Tagen das Netz so zu benutzen, wie gedacht. Das heißt, dass man das alles ein bisschen verteilt runterladen kann.
Ja.
Das heißt, Pentaradio gibt es auch über BitLoft.
Das heißt, große Nachfrage sorgt dafür, dass viel da ist.
Genau, also genau das Gegenteil zu einem normalen Webserver. Wenn da große Nachfrage ist, dann wird es extra langsam. Bei BitTorrent wird es halt extra noch schneller. Und ich sagte jetzt, Technologie ist neutral, ist sie natürlich nicht. Ich sehe halt mit großer Freude, dass das System, was irgendwie die Inhalte verteilt, die eigentlich nicht verteilt werden sollen, nämlich die copyrighted, das System wird halt jetzt cool, effizient genutzt, um tatsächlich die Daten zu verteilen, die verteilt werden sollen. Ja, also die Podcaster, die haben sich da nicht so wie irgendwelche Filmstudios.
Ja, vielleicht können wir da generell so ein bisschen dieses Podlove-Projekt noch ein bisschen vorstellen. Das heißt, war ja auch vor einem Jahr, da hat ja Tim so ein bisschen die Werbetrommel gerührt, doch mal so. Ja, diese ganzen Podcaster und Software schaffen da an der Stelle so ein bisschen zusammenzunehmen. Und ich war da leider nie mit dabei bei so einem Treffen. Aber da gab es, glaube ich, zum CLT parallel, also Chemnitzer Linux sagen.
Und jetzt nochmal im November ein Treffen.
Ja, und da ist bestimmt viel geredet worden, aber...
Ja, hauptsächlich geht es darum, die Leute zusammenzubringen. Also die Leute nicht, die irgendwie Podcasts machen, sondern die Leute, die wirklich für die Systeme entwickeln.
Ja, und da sind ja schon ein paar nette Sachen entstanden. Also mittlerweile sind so Kapitelmarken in Podcast-Clients, kommen so langsam an.
Was aber auch ein großer Verdienst von diesem Dienst Auphonic ist, weil die es halt sehr bequem anbieten. Also Auphonic ist halt so ein Audio-Normalisier-Web-Service. Da lädt man seine Daten hoch und dann gibt man die Metadaten an. Zu den Metadaten gehören auch die Kapitelmarken. Und das kann das wirklich schön einheitlich für alle möglichen Formate.
Genau, da macht man halt so ein Profil, legt man vorher an und dann fällt das halt in verschiedenen Formaten, wie man es halt will, also in verschiedenen Dateiformaten, fällt das hinten raus und klingt ja, so gut, wie man das von Hand nicht mal irgendwie mit irgendwelchen komischen Filtern, die man so in seinem Audioprogramm hat, komischerweise gar nicht so genau hinkriegt. Also das ist so ein
Wunderding. Ja, zumindest als Amateur-Podcaster.
Ja, klar. Und dasselbe machen die aber mittlerweile auch für Video. Also man kann auch Videos reinfallen lassen.
Und also sie machen nach wie vor nur den Ton.
Ja, okay, aber auch der ist ja meistens ja, sagen wir mal, super.
Ausschlaggebend, prima. Ja. Hm.
Ja.
Ich habe da sogar einen Aufkleber auf meinem Laptop, aber den sieht man jetzt im Podcast nicht.
Mhm, aber ist schön.
Schöner Bitlauf-Aufkleber.
Hä? Auphonic?
Ja, an der Front.
Ja, und bei dem Podlauf-Projekt ist weiterhin noch rumgekommen so ein cooler Webplayer, der halt die Kapitelmarken schön kann. Den sieht man jetzt bei Tim in jedem seiner Podcast-Blogs. Und sein WordPress oder nee, das WordPress-Plugin Podlove von Eric Teubert, was vielen Leuten das Podcasting leichter machen soll. Also das ist auch schon weit verbreitet mittlerweile, ist mein Eindruck. Um das kurz abzuschließen.
Ja.
Gut.
Ja, ich überlege gerade, ob ich über WordPress, aber nee.
Da waren wir vorhin schon, also WordPress ist in PHP geschrieben.
Ja. Ende der Geschichte.
Hm.
Ja, sonst noch was Herausragendes dieses Jahr?
Ja, es gab die LOLSAKE WikiLeaks Drama.
Was denn da passiert?
Ja, es ging damit an, dass halt irgendwie Leute unter dem Namen LOLSAKE angefangen haben, Webseiten zu hacken. Dann zwischendrin wurde Stratfor gehackt, die Daten gingen an WikiLeaks. WikiLeaks war halt de facto die Dokumentenwaschmaschine dafür. Ist veröffentlicht worden. Dann sind Leute von LOLSAKE verhaftet worden. Einer der Chefs von denen, Sabu, war ein FBI-Spitzel.
Wobei sie den auch erst gekascht haben und haben ihn dann zum FBI-Spitzel gemacht.
Ja, natürlich. Aber es ist...
Achso, ich dachte, es wäre so ein V-Mann wie bei der NPD hier.
Nee, ist auch
nicht
so.
Nicht ganz.
Wir machen jetzt mal, wir kämpfen mal gegen die Terroristen, indem wir Terroranschläge machen. Sowas nicht. Also der.
Nicht ganz. Hm? Also es war auf jeden Fall beim FBI auf dem Radar. Davon kann man ausgehen. Auf jeden Fall, wen das interessiert, es gibt, glaube ich, ein Buch zu dem Thema, was ganz interessant ist. Und ich meine es nicht das von Julian. Im Zweifelsfall packe ich es irgendwie in die Notizen rein, wenn ich es finde.
Das Buch?
Ja.
Oder ein Link auf das Buch.
Oder ein Link auf das Buch. Auf jeden Fall für jeden, der irgendwie großes Drama haben will, soll sich damit mal beschäftigen, ist es hinreichend vor Wochen die Geschichte.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich meine, es ging ja dann weiter, dass WikiLeaks dann irgendwie so eine Paywall davor gemacht hat.
Genau.
Ja, und da war dann so diese ganze...
Der Anonymous war dann wieder angepinkelt.
Der Anonymous war dann...
Genau, der Anonymous fand das nicht gut.
Ja. Und naja, mittlerweile ist es aber so, dass man für WikiLeaks wieder spenden kann. Da gibt es mittlerweile wieder so einen Proxy dazwischen.
Ja.
Ja.
Die Warholland-Stiftung?
Nee, die ist wieder gemeinnützig.
Genau, die ist wieder gemeinnützig.
Den hatten sie ja da auch so ein bisschen ans Bein gepinkelt bei der ganzen Geschichte. Die waren ein Jahr mal nicht gemeinnützig gewesen, sind es aber wieder. Und ja, keine Ahnung, wer das ist. Aber man kann jedenfalls für
WikiLeaks genau, sehr spenden. Gibt es nicht sowieso wieder noch einen neuen Proxy-Dienst zum Spenden? Oder meintest du genau den? Also ich habe jetzt irgendwie vor zwei Tagen, vier Tagen, habe ich das gelesen.
Also es ging los, dass man in Europa wieder, glaube ich, mit Kreditkarten spenden durfte. Weil irgendwie so ein EU-Gericht gesagt hatte, das entscheidet ihr aber nicht, für wen ihr Geld da einkassiert oder nicht.
Geldnetzneutralität.
Okay, und ja, und das war aber dann halt bloß Europa. In den USA war es natürlich alles noch Status quo wie vorher. Und das ist jetzt auch aufgebrochen worden. Ja. Aber naja, ansonsten halt. Kann, glaube ich, so als Resümee für das Jahr viel Drama.
Ja, großartiger Stoff wie eine Kinoleinwand.
Genau. Aber ja, mit einer Leaking-Plattform ist es vorbei.
Ja, zumindest so.
Irgendeine Zeitung hatte doch ein paar gute Leute bezahlt, sowas aufzusetzen.
Die Zeit oder die Süddeutsche? Die Taz auch? Nee, Taz, ich meine, es war was Größeres und es war nicht die Taz gefühlt. Ja. Also Leaking-Plattform, yay. WikiLeaks hat gerade einen schweren Stand.
Ja.
Ansonsten, dieses Jahr Passwörter sind, glaube ich, endgültig tot zur Authentifizierung.
Ja, weil die Rechner immer schneller werden.
Ja, das auch. Und
Mehr durchprobieren können
damit. Ja, das zum einen. Und dann aber auch irgendwie sowas wie LinkedIn und alles. Das sind ja irgendwie Passwörter ins Netz geflutet. Das ist ja...
Ja, man muss sagen, die Rechner sind nicht schnell genug, um die ganzen Passwörter, die so geleakt sind, alle durchzuprobieren.
Ja. Und dann die meisten Leute melden sich mit der gleichen E-Mail-Adresse an, weil die meisten nur eine haben, weil es sind ja eh alle bei Google oder so.
Ja.
Und dann halt Passwort dazu und fertig. Also selbst Zwei-Faktor-Authentifizierung ist halt irgendwie hinreichend mistig. Und dann gibt es irgendwie noch, dass du es halt mit deinem Smartphone noch zusätzlich machst, also SMS oder so. Aber da ist die Malware inzwischen auch entsprechend weit, die halt genau sowas abfängt. Das heißt, selbst irgendwie das Smartphone als zweiten Faktor zu benutzen, ist halt schon wackelig.
Ja, hast du dann eine Alternative?
Noch nicht.
Genau.
Aber ich habe auch noch keine.
Mädchenname deiner Mutter.
Aber auf jeden Fall diese Denke und dass wir im Zweifelsfall das Smartphone nicht kontrollieren, sieht man auch irgendwie an Facebook, die zwischendrin einfach mal @Facebook-E-Mail-Adressen ausgerollt haben und dann intern die Adressbücher überschrieben.
Also nicht intern, sondern bei den Leuten auf den Telefon.
Genau, bei den Leuten auf den Telefon, genau.
Das ist so mies.
Ja, das ist halt so, keine Ahnung.
Die Opfer.
Mein Opa würde sagen, die gehören standrechtlich erschossen dafür. Naja. Aber selbst dann ist halt wie das nächste Ding, wenn selbst irgendwie eine Plattform, der man, wow, jetzt lege ich mich aus dem Fenster, unterstellen könnte, dass sie nicht nur gegen die Nutzer arbeitet, wenn die halt schon solche Sachen macht.
Die hatten ja auch irgendwie diese Site-Governance mal angesagt, wo die Nutzer mitbestimmen können.
Ja.
Und zwar muss es da immer so ein Quorum geben von 25% oder also irgend so eine hohe Prozentzahl. Und das ist bei einer Milliarde Benutzer, die sie wohl mittlerweile haben.
Ergo und genug Fake-Accounts, ja.
Ergo hat es dann wieder zugemacht und der Aufschrei war groß. Aber
ja, aber ich, wie gesagt, das ist halt so dieses Ding. Weil ich verstehe es halt nicht, dass Menschen da glauben, dass sie halt, womit wir wieder am Anfang wären, irgendwie glauben, dass sie da ein Mitspracherecht haben. Ich meine, die sind auf fremder Infrastruktur, die privatwirtschaftlich betrieben wird. Was glauben die Menschen? Glauben die echt, die Welt ist voll mit Gutmenschen? Und ich meine, Facebook ist jetzt an der Börse. Während man vorher noch sagen könnte, okay, break even, aber jetzt müssen sie Geld machen. Ja.
Ja, wobei ja viele mit der Aktie dieses Jahr nicht so viel Geld gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch, kann man ja mal sagen.
Ich habe das gerade mal hier gecheckt, die ist immer noch nicht auf dem Herausgabepreis
wieder. Nee, ist ja auch noch nicht.
Ja.
Und selbst das ist ja wieder ein Indiz, wenn halt irgendwie die Leute, die irgendwie auf Geld aus sind, nicht der Meinung sind, dass irgendwie Facebook profitabel ist. Am Ende müssen sie wenigstens Gehälter bezahlen.
Ja.
Und dann ist so die große Frage, wie integer sind die Leute da drin? Zumal sie jetzt auch angefangen haben, irgendwie die Telefonnummern an Werber rauszugeben.
Ja, das, die haben ja eine eigene Firma gegründet, die,
oder so rum,
die das Werben da übernimmt. Dann haben die ja so einen Bilderdienst hier, Instagram, gekauft.
Und der war heute erst in den Schlagzeilen, der hat neue Terms of Services.
Ja.
Nein.
Da nimmt sich jetzt Facebook raus, dass die Copyrights wohl dann doch bei Facebook / Instagram liegen und die halt diese Bilder verwenden können, um Werbung zu schalten.
Und da habe ich ein Déjà-vu. Das war doch genauso bei TwitPic. TwitPic war so ein unabhängiger Bilderdienst für Twitter. Den hat, glaube ich, auch Twitter gekauft. Mhm. Und die hatten auch neue Terms of Services, die ihren Usern ihre Rechte abgesprochen haben.
Ja, bei ICQ steht es auch, oder stand es am Anfang immer schon gleich drin. Also das ist jetzt kein neues Phänomen als solches. Und ja, und wenn irgendwie Leute diskriminiert werden, die halt irgendwie diese Terms of Services lesen und verstehen können.
Na, da gibt es auch ein cooles Projekt, das dieses Jahr an Fahrt aufgenommen hat, nämlich Terms of Services Too Long Didn't Read von den Unhosted-Leuten. Da geht es darum, dass man sich so zusammen crowdsourced und gemeinsam die Terms of Services von verschiedenen Online-Diensten liest und einschätzt und nach bestimmten Gesichtspunkten beurteilt und vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung gibt.
Okay, das heißt, für mich stellt sich das jetzt so dar, da gibt es Menschen, die dafür bezahlt werden, irgendwie möglichst komplizierten Text zu produzieren, und dann kommen andere Menschen, die nicht dafür bezahlt werden, diesen komplizierten Text zu verstehen. Kann man es irgendwie nicht gleich ordentlich machen?
Da gibt es Beispiele dafür, aber ist nicht verbreitet.
Ja, ich glaube, die Idee ist nicht verbreitet.
Ja, wahrscheinlich.
Naja, ich habe noch so ein Ding, was irgendwie, finde ich zumindest, ist ja viele Wellen geschlagen hat. Das waren die Patente. Und zwar, dass es da mal so richtig zum Eklat gekommen ist. Wo sich halt zwei Große da um, was weiß ich, Wischgesten und runde Ecken geklappt haben. Ich denke ja, dass das eigentlich gar nicht so schlecht war, weil dort vielen Leuten mal bewusst geworden ist, was das eigentlich für ein Schwachsinn ist.
Ja, für
ein,
das ist, ist uns da aber schon lange bewusst. Also,
ja,
uns,
ja, aber ist es deiner Mutter bewusst?
Ja, ist offensichtlich, wenn man halt mal guckt, dass irgendwie die Wischgesten...
Ist es deiner Mutter bewusst?
Nee, aber ich finde, also mittlerweile, man kann halt auch so zu Leuten, also mit Leuten drüber reden, und wenn man dann sagt, hier, die kloppen sich da um Milliarden für irgendwie, ja, wie gesagt, runde Ecken, das ist jetzt anders. Also, dass man da als Antwort bekommt, ne, die haben eine Macke, das ist irgendwie...
Genau, das ist echt neu.
Das ist neu. Vorher war, ja gut, das ist halt der Schneemann patentiert, was soll's. Ne?
Und irgendwie, es muss ja irgendwie Innovation kommen.
Ja.
Das ist übrigens auch sehr interessant, wenn man sich mal anguckt, irgendwie welche Bücher es bei Amazon gibt, nach Jahreszahlen geordnet. Dann sieht man ungefähr bis in die 20er Jahre eine unglaubliche Explosion. Danach bricht das unglaublich ein und krebst noch so ein bisschen rum. Und der Grund,
neuen Copyright.
Genau, wegen neuen Copyright. Und weil die ganzen Sachen immer noch nach wie vor, naja, man muss sagen, unter Verschluss sind. Wir könnten so viele tolle Sachen haben.
Mhm.
Und Amazon könnte so viel Geld machen.
Ja. Ja, ein anderes Ding war ja noch Windows 8 mit Secure Boot und sowas alles. Aber da hatten wir auch eine eigene Radiosendung dazu. Ich glaube, Microsoft, die haben so ihren Zenit gesehen.
Ja.
Aber gut.
Zu dem Secure Boot gab es nicht diesen Schirm oder so?
Ja, ja, also weil das halt den ganzen PC-Markt betreffen wird in Zukunft, versuchen da natürlich die Linux-Distributoren mitzuziehen und wer war das? SUSE und Canonical, also Ubuntu. Mhm. Die haben da schon Bootloader, die sie signieren lassen wollen.
Ja, das schon haben, ne? Und Red Hat, die waren ja, glaube ich, die ersten. Ja.
Ja. Ja, aber hoffentlich gibt sich das Problem von selbst, wenn Microsoft einfach mal kein Stich mehr sieht. Also da gab es auch diese schöne Grafik, die hatte ich vorhin offen irgendwo.
Jetzt sehe ich es auch.
Und zwar bis so 2007, also von 1989 bis 2007 war halt Intel, nämlich Windows und Intel, sehr, sehr dominierend. Mittlerweile hat, naja, Apple nicht wirklich aufgeholt, aber Android ist sehr, sehr verbreitet.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Die ganzen billigen Telefonen.
Ja, vor allem das, was ich an dem Ding spannend finde, ist halt vor 5 Jahren war es halt so, dass Microsoft irgendwie 97% oder so hatte. Wie nennt man das?
Marktanteil?
Marktanteil. Ja, und jetzt
der Weltmarktführer.
Nee, und da hast du ja immer als Linux-User oder so, also mit einem 0,3% da. Aber heutzutage zählt man halt so Smartphones und Tablets dort mit rein. Und jetzt sind sie halt noch bei 20% Marktanteil. Und da kann man natürlich schon sehen, dass sie so kalte Füße bekommen. Und naja, muss man halt mal gucken. Also jetzt ist es halt auch so, dass die Leute merken, ja, so dieses ganze Microsoft Office, vielleicht brauchst du es ja nicht wirklich.
Und ne? Das andere ist halt irgendwie nicht nur Kommandozeile. Das habe ich halt irgendwie vor 2 Jahren noch gehört, dass ja Linux nur Kommandozeile ist.
Ja.
Und, wo ist das Problem?
Genau, Sven, das wäre eigentlich dein Einwurf gewesen, wo ist das Problem?
Ja, schön wäre es, wenn das so wäre, aber dummerweise waren noch die GUIs, bla 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 bla. Ja, aber an das Thema, macht mal weiter.
Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, die haben da wirklich ein Riesenproblem jetzt.
Ja.
Halt von hinten noch einzusteigen oder halt so verspätet einzusteigen mit ihren Kacheln auf dem Desktop. Nein, mal gucken. Gut, da weiter ist sicherlich niemand. Interessant fand ich, ich weiß nicht, ob das hier so, Microsoft hat jetzt Apple gesagt, hier, wir geben euch aber keine 30% von Office für irgendwie Tablet, hier iPad oder sowas. Aber ich glaube, Apple wird da sagen, nee, entweder 30% oder wir wollen euer Office nicht. Also, ja, das sind schon irgendwie andere Zeiten mittlerweile. Ja, naja.
Sind wir dann so langsam durch und kommen zu unseren Gästen? Oder,
ja, das wäre.
Oder habt ihr noch was auf dem Herzen? Nee. Oh, ich sehe es gerade. Nmap 6 ist dieses Jahr rausgekommen. Das ist sehr wichtig. Weil das hat volle IPv6-Unterstützung.
Ja, ich habe ja gesagt, IPv6 ist Mainstream ab diesem Jahr. Nee, ich glaube also so. Also uns fallen dann natürlich noch viele wichtige Sachen ein, aber...
Der ZX-Spektrum ist 30 geworden, Perl 25, Creative Commons 10.
Ja, kann glaube ich viele solche Jahreszahlen, aber...
Vor 40 Jahren waren wir das letzte Mal auf dem Mond.
Stimmt.
Nee, das sind wir doch vorgestern oder gestern erst wieder eingeschlagen. Mit 2 Sonnen, also ganz so ist es nicht. Ja. Vor allem mit der Technik, ne, wenn man sich das heute überlegt.
Ja.
Womit die da zum Mond geflogen sind.
Stimmt, und wir haben diesen Kühlschrank auf den Mars geschossen.
Genau, das mit war dem, eigentlich auch ein schönes...
Mit dem Luftkran.
Ja. Wir haben das hier Higgs-Boson-Teilchen,
glaube ich. Stimmt, so zu, das haben wir auch noch gefunden.
So 99, irgendwas Prozent nachgewiesen. Ja, alles schöne Sachen. Und wir haben ganz viele Banken gebailoutet.
Stimmt, wir haben.
Und es gab einen coolen Crowdsourced-Trash-Film, der auf dem Mond spielt.
Stimmt.
Wie hieß er gleich?
Iron Sky.
Ja. Ja.
Wir waren echt gute Menschen dieses Jahr.
Die Welt ist besser geworden. Thank you.
So welcome back.
Yeah, the rest of the show is in English, as we have international guest.
Hello. Sven Kukwis.
Welcome, Sven.
Welcome, Sven. How are you doing?
Fine, thank you. Thanks.
No, but we have the true honor to have Mitch Altman here with us, who actually is giving a workshop here in Dresden tomorrow.
Yeah.
Can you tell us a little bit about what's going on?
You know, I've been bopping around Europe for the last month and a little bit, giving talks and workshops at hackerspaces and hacker conferences. And tomorrow I get to do it here for C3D2 hackerspace, but at a location a little bit bigger to fit all the people who will come, where I'll teach people how to solder and how to make things with computer chips, microcontrollers. And all ages, all skill levels, everyone's welcome.
All right. So if I do not have any clue at all, how to hold the soldering stick, so I can come, or
sure. I've taught well over 40,000 people how to solder by now. Over the last several years. Yeah, and that's by including all the people I've trained to teach people how to solder as well for maker fairs and at hackerspaces in my presence. So, yeah, anyone can do this. Age 3.5 is about the youngest I've done, and 83 is the oldest, but I'm sure I could have more age range than that. And people who've never even sewn a button can learn to solder. It's not a problem. I've even taught people who are paralyzed on half of their body. So, and people who drink way too much caffeine and shake a lot, no problem. It's anyone can do this stuff. You don't need to be a guy in a white coat. It can be anyone who's interested.
Yeah. What is the first thing you let people do? I mean, what is it they take home? I mean, let's assume I haven't done anything like this before in my life, but I'm interested. So I come to one of your workshops. What do I go home with? Is it just ideas? Is it, okay, this thing is hot, don't touch it, or?
No. So it's a workshop, so it's hands-on. So, you know, the education system all around the planet is broken. The United States might be worse than most places as far as the Western world, but you know, we're not learning what we need to learn or want to learn to live lives we want to live. And that's one of the reasons I love hackerspaces so much and help them out, is these are places where people learn what they want to learn. And you learn best, I think, or at least one of the ways you can learn really well is by doing. You know, hands-on learning, project learning, learning by doing. And like if you want to learn, you know, if you have a project in mind, then you'll learn what you need to learn to accomplish that project. And if you're learning all the things that you needed for that project just in the abstract throughout several years of education, you're probably going to be bored silly out of all of those learning experiences, so you won't even be able to put it together to do that project. But if you have a project in mind, then you can learn what you need to learn, and hackerspaces are places where people love teaching all of these things, and you can come if you love learning these things. So, you know, what I do with soldering is I provide a whole bunch of kits that are designed specifically for people who have never made anything, total beginners, to be able to complete successfully. And hopefully they're cool enough that people even who are experts might find intriguing enough to have fun making it. So we have people of all these skill levels coming together and playing. And when you have a whole room of people soldering, I find, and you can see the expressions on people's faces on my photos online, it's wonderful. I mean, people, it's like little kids playing with blocks together. And
right, when you say online, what is your webpage?
Oh, I have all of my photos on Flickr. And my username there is Maltman23, M-Altman23. And I'm basically Maltman23, just about anything. So there's lots of photos there of people soldering, as well as, you know, just stuff that I take photos of all along the way, wherever I go. So feel free to look there, and you'll see some little taste of what you can experience if you come to one of my workshops.
What got you started to do all this?
I'm a geek.
That's it?
Yeah, I love teaching. My mom was a teacher, So I grew up with an atmosphere of, you know, importance of education. She taught grade school kids, kids between the age of 6 and like 13. And she asked me, since I was a, you know, born a geek like most of us here, and I would make things, take things apart, sometimes put them back together, eventually put them back together, and somehow my parents didn't kill me along the way. But since I got good at making little projects that were fun, she asked me to come in and show them to her kids and her students. Many of her students were with severe learning disabilities, and they'd never had any sense of accomplishment in their entire lives, which was pretty sad. But, you know, you can just take some alligator clips and some light bulbs and buzzers and noisemakers, blinking lights, everyone likes that. And they could do it. They could see that, you know, this stuff really isn't all that hard. And then they could show stuff off to their friends, and that really got me excited. Because I love helping people any way that I can, and I found I could help people that way. And when I finished undergrad university, I found that I no longer really liked being a grad student. School was starting to get old and getting in the way of learning what I wanted to learn. But the one thing I really liked was being a teacher's assistant, which is how I paid for grad school. So when I finally learned that I could quit school, some people are slower learners than others, I became a teacher myself, and I really loved it. But the school system really is so broken, and dealing with administration was such an ordeal that I quit and started teaching in more informal ways, that in ways people could actually learn better. And when the hackerspace thing really took off, these are places that are just ready-made to come and visit and teach people what I love, which is soldering, as well as at maker fairs, and which are, you know, I can teach like 3,100 people how to solder in 2 days, and that's just amazing, little kids and big kids, whatever. Unfortunately, I'm no longer helping with maker fair because I can't feel good about helping any organization that gets funded by the military, and I think that's pretty sad. We could be doing better things with our energies, but still, hackerspaces are fantastic places where people come to learn, and I love helping any way I can, and I can teach people to solder and hopefully inspire people to explore and do what they love in many ways.
When you say that the education system is broken, and I think that's not very specific to the U.S. I think that's the same thing happens over here in Europe as well, at least in Germany. And I also think that the ways you learn kind of change through things we have today, like the internet. I mean, where you can have, you know, all these types of online courses and stuff. But what would you change if you could in the education system? Just assume, you know, you have five things you can change. What would you do?
Well, you know, the education system all over the place, there's incredible infrastructure for learning. There are all these buildings, there are all these rooms, there are all these tools, there are all these people who want to teach and who want to learn. So let's get rid of this grading system. Let's get rid of standardized testing. Let's inspire people who want to teach to have free rein to be creative in ways that they want to teach. We don't need to evaluate people in these standardized ways. We can have people go through whatever they want to learn, come up with ways of creating their own curriculum. People can do that individually or in small groups. The people who are now teachers who are so burned out and just waiting for their pension can help people as mentors rather than just standing in front of a class imparting information for people to absorb so they can do better on standardized tests. They can be there as incredible resources with all the experience they've had throughout their life. This is incredible, valuable experience that can be shared, and we can all learn from each other's experiences. And it can be inspiring instead of deadening. It can be a place where people explore their creativity, expand on their creativity, become innovative, hopefully find things that they love that they can share with others that people will pay them for, so people can make a living doing what they love rather than crawling out of bed to go to some job they don't even like to just get enough money so they can crawl out of bed again to go to that job they don't like. You know, all of this fits together, and then going to work doesn't have to be just going to work to make money. It can be an incredible learning experience in and of itself where you're sharing what you love with others. And that can include getting enough money to live on. You know, that's what I do. And it can be anybody. So, you know, school isn't just confined to the hours of, you know, 8:20 a.m. until 3:45 p.m., with a few breaks while gym teachers watch as the geeky kids get beaten up. You know, it can be a lifelong experience. You know, education, as far as I'm concerned, should be the process of learning how to learn and finding what you want to learn. And again, to live lives you want to live. So, yeah, I mean, this is a huge subject. There's lots and lots of books written on that. But, you know, there's a little bit of rant of what I would like to see.
Yeah, because I have two little kids, and the bigger one who got a school enrollment this year. So for now, I'm actually quite satisfied how the school works, because they really get him still interested in things. So he comes home and he plays school and stuff. But I'm also very concerned that later on he kind of gets bored by just the way it works. And to me, it has the, or I have the impression that, you know, the things they learn or the ways they learn is really from a different century. So it's one century in the past, and they actually have to learn for a century in the future. But this, of course, doesn't fit at all. So for now, I very much like those things like Khan Academy, but of course it's something a little different from what you do. And you probably don't know, but maybe someone has a chance to show that to you. Earlier in the show, we were talking about this Pentabug. Do you know the thing? I don't know, because, good, we have an annual conference here in Dresden. And last year, some people started to actually do exactly that. So they had a little, how do you say that, toolkit. We had an 8x8 LED matrix with a microcontroller on. And yeah, kids could solder those LEDs in, and then they got a little program with two switches. So they had a little game. But I can tell you from my kids, which were 6 and 4 at the last year, they had so much fun with that. It's incredible. It's really, really incredible. I mean, they were playing with this little thing for weeks. Yeah, and this year they made this thing called Pentabug, where you, I was describing it earlier. I don't know the words.
Yeah, you have a little PCB and LEDs on it, and it can crawl. It has a buzzer and makes noises. Looks like a bug, so.
So it's a bug bot.
Sort of, yeah.
Yeah, but it's honestly, it's pretty cool. And
it sounds like a great learning tool.
Yeah, and I know from my boys, I mean, of course, they don't understand how the whole thing works, but now they have this this idea that, you know, you have to put things together, and in this microcontroller, this is kind of the brain of the whole thing, and, you know, you have LEDs and they blink, and you have other parts that are sensors for things.
Oh, yeah, it's like a vibro bot, even. I'm seeing a picture here.
Yeah, so, you know, you don't have to know how everything works in order to start doing something cool. Like, the kits I have are very, very simple. And again, they're designed for anyone to complete successfully, even people who've never made anything in their life. And if you just make the kit, And of course, all my stuff is open source. All the plans are online, and there's lots of documentation for people to learn if they choose to. But if you just make the kit, you don't learn how it works, but you have a sense of accomplishment that you can make something that you think is cool. And then you show your friends, and your friends can encourage you more. And if you are interested, you can learn about it. But not only that, but you can hack it. Yep. You know, hacking, taking what is and improving on it, you know, changing it, hopefully improving on it, learning from your experience, and hopefully sharing it. I mean, that's what hacking is to me. And you can change it just a little or a lot and see what happens and learn a lot from just doing that. And you can take, you know, this pentabug, you can get another project and see, wow, maybe I can combine these two things. Like, here's a project that makes noise. What would happen if I combine that with the bug so that when the bug crawls this way, it makes this noise, or this way it makes that noise? Whatever, just off the top of my head. And try to do that. And how much will you learn by doing that, even if you don't accomplish it? So, you know, and by making mistakes, maybe you find that you get much more interested in how to make the bug move than the noise, and you forget the noise, but now you're hacking and learning how to make this like little robot do things. You know, for instance, whatever. You can learn by hacking. And the more you do that, the more you learn. And if you're really interested, you'll put the time in. And that's what creates experts in any field, is someone putting their 10,000 hours in.
Yep. I totally agree. So so the next step you're going to take is probably the Congress, which is only a couple of days away.
Yeah.
What are your plans for this conference?
Well, together with Flo from MetaLab, we're organizing the hardware hacking area, which is quite huge this year, along with the rest of all of Congress.
Everything is huge this year compared to last year.
Yeah, well, yeah. Last year it sold out, and, you know, 3,500 tickets went away in 3 minutes. So this time we got 6,000 tickets, and maybe that'll sell out too, who knows. But I'm way excited to see what'll happen. We've got a huge hardware hacking area and lots of different workshops. Where people in all sorts of realms are coming together to teach, you know, what they love. And I'll be teaching soldering. It'll be ongoing. You know, what I'll be doing at in Dresden is what I'll be doing ongoing throughout Congress. And when I'm doing, well, I'm also going to be doing my Arduino for Total Newbies workshop, because Arduino is really popular and people want to learn that. That's a really easy way to get into using microcontrollers to do way cool things. You know, there's like 100,000 or so open source projects online for people to draw from. Flo is going to do a surface mount soldering workshop. And if you look on the events.ccc.de website, there's a link to the wiki page, or the wiki site, which has a page for workshops, and there's way more workshops listed than I've ever seen any other year before. So, you know, the whole scene, or the hacker scene, is getting more and more popular, including the hardware hackers, and that's fun for me to see. God, there's a huge list of fantastic talks at Congress that I'm pretty excited about. And concurrently, there's also EHSM in Berlin, which was planned to be concurrent with 29C3 before it moved to Hamburg.
Yeah,
so I'm going to do the last day of EHSM, which is Extraordinarily Hard and Soft Meetup. And that's in Berlin. I'm doing a workshop there, which is soldering for kids. And of course, that's kids of all ages. So little and big. And I'm looking forward to that, too. One of the kids that's going to be there is 17 years old, and he's giving a keynote. And he made his own fusion reactor in his basement, and somehow his parents didn't kill him, and he didn't kill them. So that'll be interesting, too. Yeah, there's way too much cool things going on in the world just of geekdom than time to do it. Yeah, we can do as much as we can.
about those microcontroller boards and things that also further and further develop. I think the Raspberry Pi was released this year. I mean, it always feels like, you know, we have this stuff for years, but it's actually not true. And even the Arduino, I think they come now with an ARM on it. Oh, there is one version of the Arduino. What do you see in the future? What is going to be the development of all that? Is it just going faster, more RAM, and more capabilities? Or
who the hell knows? Okay. But it'll be interesting to watch. None of us can really predict the future. There are lots of projects out there now that are like Arduino, but are much, much, much more powerful. We don't necessarily need more power to do lots of cool things. You know, just with an Arduino, we can do some pretty incredible things. And that's good enough for many, many projects, and it's really cheap. Raspberry Pi can do much more. It runs Linux just on this teeny little board for $35 US and even less in euros.
It's not true, actually. When you really want to buy it, you come up with 50 to 60 euro, but still for what you get, it's little money.
Yeah, and they're no longer back-ordered. They have zillions of them in stock, so people are getting them and starting to do some interesting things with that. Stuff is getting smaller. We're able to do more and more with less and less, as Bucky Fuller predicted long ago. What will people come up with? I hope people come up with ways of doing things that make our lives better, not merely cool things, but stuff that actually makes our lives better, and not just doing things that the military can take to harm and hurt other people around the world. I would love to see people more and more think about the responsibility of what they do, and because everything we do has consequences. And there's pluses and minuses. So, the military, I've mentioned them funding maker fairs. They're also giving money away to fund hackers and hackerspaces. And I've had panel discussion on this at the HOPE conference this past summer. I'm going to organize some stuff for the OHM camp coming up this summer in Netherlands. And I'm helping organize the hardware hacking area there. More and more, magic is happening from hackers coming together to do what we do, exploring with all the incredible tools and projects that we are creating or helping move forward. And magic happens, and of course the military wants part of that magic. And it's up to us whether we want to help that or not, and what we want to do with our talents and energies and projects. So things can go all sorts of different ways, and it's up to us collectively to choose what ways those are.
Do you think there's a way to instill ethical behavior into hackers or people who think technology is neutral?
In a vacuum, yes, technology is neutral, but we're not in a vacuum. It's in a cultural context where we have huge amount of our economy, especially in the United States, geared towards military since it's so profitable. So a way to ensure instilling this into people, I don't think there is a way. But we can make it incredibly fun to explore and do what we love. And if we're truly doing what we love, I think more people are going to be doing things that are really good for themselves and the people around them, since we are social creatures. That's how we survived on the planet, was by supporting each other in community. And that's really part of our, hardwired in our brains, it's in our DNA, that's part of us. And if we're truly having the ability, the time, the resources to explore and do what we love, I think we're going to be doing stuff that helps us and the people around us as a result. So good and bad will come from that, because everyone's different. We can't force people to be nice. We can't legislate people being nice. We can try, but it doesn't really work. At the hackerspace that I help, that I co-founded in San Francisco, Noisebridge, we have one and only one rule, and that's be excellent to each other. And, it's people violate that rule, but we talk about it, and it works out. Can that work on grander scales? I don't know. I'd love to see people try. But if we allow people to subjectively go by that one rule, good stuff happens. amazing stuff happens. Magic happens. Lots of amazing projects happen. People are learning all sorts of things and teaching all sorts of things. So providing more and more of that, I think, is a way of giving people opportunities to, you know, not instilling in people, but giving people opportunities to help themselves and those around them. I'd love to see more of that happen, too.
I've got a question kind of personal interest. You do hardware, but do you have any thoughts on software? Because what always has amazed me with software is that all you need to do is a computer, which are fairly widespread, and it's freely copyable.
Yeah, yeah. And, you know, I know the advantages of software because I've been lugging 50 kilos of hardware all over Europe. And but on the other hand, who needs a gym then? But, yeah, so not just software and hardware, but the hardware is electronics, of course, and computers. You can't have software without hardware to run it on.
True.
But it's also knitting and craft and art and photography, and software isn't just typing on a keyboard for making programs to run on computers. It's pushing buttons on keyboards that make music and video editing and all sorts of other things as well. So software and hardware can be expanded more and more and more. All of this stuff can be copied. I make a living doing open source hardware. All the plans for everything I do are online. Anyone can make it and do whatever they want. I don't even have a non-commercial restriction. And if I did, it can't, according to the agreement of open hardware, be called open hardware. So it's all freely copyable. Of course, hardware costs money, but in order to do software, you have to have a computer, which costs money too. So until we have a society where we don't need money, we have to buy some of the stuff that enables us to do what we do. But that's okay, because it doesn't really cost all that much. And I think the more that we share what we do, the more people will be enthused with the projects we do to help us with our projects, which allows other people to learn from that so they can be more creative and innovative. Then we can learn from them, and we all benefit from all of that, hardware and software.
Right, that sounds like a good statement, you know, to sum it up. But still have plenty of questions. One would be, what Arduino projects were you most impressed by? I mean, earlier in the show, we had something that you had a kind of a segue, which was done completely by a guy himself, and for the controller, he used an Arduino, which I think is quite advanced because you have limited capabilities for controlling that. But what are other projects you...
You know, Arduino really isn't all that powerful as far as computational power goes, but it's very powerful in all the things it can do. I mean, you can blink an LED, of course, which is, I mean, everyone likes blinking lights. You know, it can be robot controllers and flying machine controllers and Segway-like machine controllers, photography and video and music. You can do way complex audio with it to make beautiful sounds and music. I mean, you can also use it for incredibly silly things like making a toilet tweet whenever it flushes. People have been doing so many different things. And I don't know what I'm most impressed about. You know, for me, when I design, I just use a microcontroller directly. But the thing that's coolest about Arduinos for me is more in the abstract level of it makes it so easy and less intimidating for people who don't know anything to come and learn this stuff so that they can do their own projects. So that's really what impresses me the most. I mean, these handful of people decided they wanted to have a microcontroller platform that even non-geeky artists can learn to use in like an hour and a half. That's what most impresses me, that they accomplished that. So, you know, there really are about 100,000 different projects online. That's pretty impressive too. Because it wasn't orchestrated, it just happened organically because these people created an open source project that resonated with people enough to take off.
What do you think makes open source hardware project magic? like there are a few who really take off, there are a lot of just die. Where do you see the difference?
I don't see that that's different than anything throughout the history of people on the planet. You know, we can't really predict what will take off and what will die. It depends on where things are in this point in history. So much added together for Arduino to work, and we can see that by looking back in retrospect. But 5 years ago or so, when those people came together to do this, was it obvious to everyone who took a look at it that this was going to be something that a million people would buy and use? And that's just the official Arduino ones and not all the clones out there, because it's open source. I don't think so. Predicting the future is something a bunch of futurists get together and try to do, but we hear about their successes and none of their failures, and for every successful prediction, there's millions of unsuccessful ones. It seems to me like someone predicted the end of the world last year. That, I think, was a failure, at least from my point of view.
There may be an end of the year.
This year.
Yeah, and we can talk about that on the 22nd, which happens to be my birthday, the day after, to see if that succeeded or not. But yeah, I mean, if everyone does, you know, has the opportunity to explore and do what they love, then I think we're going to have more successes like that. Because if you love something, chances are people around you will love it too, because that's why you hang out with each other. You have a lot of commonality. And if you're doing something that is not just for a particular small little geeky realm, and there's nothing wrong with that either, then maybe it'll resonate with even more people, like TV Be Gone miraculously did for me. I mean, I just did that because I wanted one, right? I didn't do that to make money. And it's the only way I've made money since 2004, which is totally bizarre but totally wonderful for me, and hopefully wonderful enough for other people to get these. Who knows what people get out of it? All sorts of different things. You know, who could have predicted when I was playing around with the prototype in 2003 that so many years later I'd be sitting here in a radio studio recording a program saying all this stuff about TV Gone and making a living from it, even still. But yeah, I mean, there's a lot of, you know, like mystery of life, you know, and this is part of it, and that's part of what makes the magic. And it's not mystery in the sense that we can't even understand what we do, but it's part of what makes life wonderful, you know, all the stuff we understand and all the stuff we don't understand and what we can do with it and using our intuition to just take the elements, see the elements for one thing, and then take them, put them together, which I call hacking, and doing something wonderful with it, you know, doing something cool. And if other people resonate, then poof, it takes off. If other people don't, then you have plenty of time to do something else.
Right, so...
Sven, tell us about you.
Hi.
What was the question again?
Tell us, tell us about you. Why are you traveling with Mitch?
Well, I wanted to visit Vienna again and the people there, and I postponed it, and then I learned about Mitch's trip to Europe. And it nicely matched up, so I simply asked him whether I could join him, and there we go.
So Mitch does hardware. What do you do?
I do software. It's much, much easier carrying it around, I tell you.
Why don't you do hardware?
Why? For two things. Well, the second one simply was, yes, it's easier to carry around and push around, and the internet nicely transports it. And, well, hardware, I tried to get in when I was a youth, and I had this electronics workshop, which did not complete successfully for me. So Mitch wasn't around then, and, well, we had 12 diodes, and you know, there's only two ways to make them blink. So in theory, the second one should blink, right? And only the last one blinked for me, so I have no idea
what to do.
Well,
it's not a complete failure, at least.
That's totally devastated my hardware experience right there. And so 25 years later, I did a workshop with Mitch, and I finally got something to blink, and it was my baby right there. So success does really do a nice thing for you, I can tell you.
So what kind of software do you do then?
Well, I was kind of brought up on a Minix machine, and later on, so everything ran within the terminal, text-based stuff. Later on came Linux and GUIs and stuff, but I learned that, the power that was already there didn't go away, and it couldn't be matched by all the graphical utilities that I was using. So I kind of went back using it. I was actually looking for two things that I was used to then. That one thing is a shell, and the other thing is an editor called VI. As it happens to be, and then I actually put my first money on a Macintosh as a PC. So, but then Apple Unix didn't provide really a shell or an editor like VI. So, learning through use that, I saw that other things were happening. There was this little project by this Finnish student called Linus or something, and I didn't know about it, but it didn't really take off for 2 years. But then I actually went back to the PC-based things, the Linux, and finally also had a program then, which I learned about, is VI Imitation, and I supported that and some other programs, and it finally came about. So Usenet, the web, these programs, and suddenly it actually clicked. By changing the source, you change the world, not just within a game, but in everybody's real life. And that was pretty interesting.
If I recall correctly, the first Linux talk I visited was when I was 15 in Chemnitz, and the one talk I recall is by Sven.
Wow, thank you.
No, it'd be...
Why? What for?
In giving compliments, I also remember that this was in Chemnitz at the time, mm-hmm. and, well, of course, I truly enjoyed your, especially the screen and Vim workshops.
Thank you.
But I remember a different talk. This was about a crazy mail client called Barf.
Bark, please. Bark. It's not Barf.
Sorry.
Bark, yes.
Anyway, I think this never really took off. But at the end, he said that, you know, if you have an interesting thing to talk about, do it.
Yeah.
You know, if there's something that, you know, keeps you awake, or you want to tell people, just do it. Go into your local community, stand in front and tell people. And this was, I think, quite inspiring for a lot of people. Oh, so at least this is when I first told myself, try it, do a presentation somewhere.
Yeah, I keep telling people that. Indeed, yes. I just have to repeat it over and over. Whatever you are using, whatever tool that is, whatever hardware, whatever interests you, please talk about it, share, copy, pass it on, for several reasons. First, you just get the experience. Second, basically we learn from others, and if you don't pass it on, it might die with you. That's one thing I learned when I was kind of beta testing quite a few tools, then on the Macintosh. And there was this nice guy who always responded when I had a feature request or whatever. He was working for ZDNet. And that he didn't respond was Christmas, so I guess, whatever, he's busy, right? And then just in January, I learned that he died. Official thing was he had to go to hospital for pneumonia, and it didn't work out, so he died. And years later, I Googled for him again, and I find that the actual reason was HIV. So he was pretty young then, I think about 27, I was like 23, I think, I would have to look that up. But basically I learned the hard way, yes, software dies with people. If it doesn't get maintained, or it's well spoken about and it's open source, then nobody can really take it on. And it's stuck in the back of my mind that way. So I think it's a very good thing that people put out their software on repositories like GitHub and others, just to get it out there.
Because also their configs. Actually.
And the configuration files too, yes, that's what I learned too, so I did this myself. I learned from config files and I passed them on as well. Yes, please do that, push it out there so people can see it. Please share what you like doing, talk about it and give some more talks. And yeah, especially like lightning talks, so yeah. 5 minutes. And, you know, you don't have to come up with a whole seminar or an hour-long talk. It's just about, this is what I like doing. This is how it looks like. This is what you can do with it. Just 5 minutes. And basically, a talk is a good way to get together with other people to talk about that specific stuff. And you might learn from them, too.
So, which does hardware for a living? What do you for a living?
Do I? Yeah, well, keeps changing a little. But basically, I love teaching in a way. I'd like to pass this on, even for money. Yes, I do take money for that too. So, been teaching here and there. Also, one of the things been doing is teaching for unemployed people who had a voucher to get a course, an update course for like system administration. So it's not a full course that makes them a system administrator, but there's a lot of things administering a network of people, actually. There's so many things that you can well do. Set up a network, run it, do users and groups, backup, remote administration, right? Installing software, deinstalling software, even more tricky. Yeah, all these kind of things people get to see. And of course, we like doing it in a terminal as well, using tools like SSH to log in remotely, just as an example. Yeah.
So to touch on the holy war, why women not Emacs?
Why? We had that last year
at Datenspuren.
So one of the talks I did, so which is the better editor? And the result, to give it away, is whatever gets the job done. So you cannot see simply what text file this editor has been touching, or whatever, the other way around, which editor has been touching the text file. You want to do this efficiently, and that's the key word right there. So I always tell people, do look at all the editors, especially Emacs and Vim, because they are basically having a lot of stuff under the hood, and you can get a lot of stuff done with them. And as for the philosophies, well, simply it just happened for me that I got to learn VI before Emacs. I also saw Emacs on this Minix machine. I tried to run it. It usually took like 15 to 30 seconds to start, so I got a little bored of that. And so if there had been something like Emacs and Emacs Client a little earlier, it would run more smoothly, softer, faster. I would have tried Emacs as well as early. But I simply got used to VI and reading up on it, and then my system administrator pointed me to that somebody has posted this VI imitation thing, and well, I went from there.
By the way, I always thought this is called VI improved or something.
No, it started off as VI imitation, actually. First, it didn't have all this, the commands and things and bells and whistles, but it went on. And then I remember version 3 was ported to the Macintosh, so I said, yay, I finally have a Vim on, well, a VI kind of thing on my Macintosh. Then version 4 was not ported, and Linux went on. And then came version 5, and by then I had already switched to Linux. So, and the talk on the news group comp editors became more and more on VI, the Emacs people actually moved out to their own hierarchy. And the talk on Vim went on and on and slowly replaced the VI thingies, the VI emulators out there, and became kind of standard. So,
talking about slowly, right now, I think we're at version 7.3 something, it feels a little stuck there.
It seems a little stuck. We have like 700 patches out there right now, and the thing is, as it keeps evolving, of course, there's always the question on what would be the next big feature to make it a major version. So for version 8, I think the author Bram Molinar, he has asked for feedback on this. So you can actually vote even for that on the website. Right. And there's a huge to-do list. It has thousands of entries and ideas. So I guess you can help with a little money. But still, our friendly dictator Bram Molinar will get to decide. And I think even though he has been quite conservative about the ways he did it, it was actually a very good way. He did it very well. So I think even if you're waiting for number 8, what's coming, well, it'll be done when it's ready.
All right, because the thing is that, I mean, I've also been a long-term Vim user. But I have to say, I'm a little jealous about other editors.
Like Emacs?
No. Well, I tried it also once, a long time ago. But no, let's say it's more in the commercial world, like Sublime Text, for instance. They have a couple of very, very cool features that I also would like to see there.
Yeah, yeah.
I know. Definitely, it's open source, absolutely. Same with me.
I totally agree. Yes, other editors definitely have become more advanced as an IDE and in other fields, and bells and whistles right there, which you would definitely want to have. That's absolutely sure. But then you go. It's not the main product. Well, I guess Bram would not have all that time to simply be evolving the Vim editor. Yeah. He still does it quite a lot. I'm always amazed on how many patches he can actually look at and put out there. But his main job is at Google, at Zurich. So I guess he would do other things right there.
Yeah.
Still, as always, patches would help, but that's usually goes to probably the 1% out there saying, do it, roll your own, write your own software, do patches on the thing and send it to the author. Well, we see about that. The nice thing is still, yes, there's more competition out there. That's nice. But when you look at some key features like cross-platformness, availability on every platform, then Emacs and Vim are basically almost the only ones out there. So, the major ones would be, of course, Windows, Macintosh, and Linux, but there's so many other operating systems out there. Take a look at what's available, and you just see Vim and Emacs, almost. There's a few, a handful more, but yeah, so some of the new ones are nice, but they're just restricted to one operating system. That's a shame, really.
Yeah, or they're not open source, which is also a major problem.
Well, open source, what can you say? If it's nice and it's not so expensive and you're willing to shell out the money, good. I mean, why not? It's definitely going to be out there all the while, commercial software that is not open. So, but why stop it? The one issue I have about this, that there's some hardware operating systems or companies which restrict what can be on there. They are failing or actually actively keeping alternatives away. and I'm very unhappy about that. So when I think about, well, the phone I actually have, it's totally not open, and I'm very upset about many things, and it's getting slower and slower with every release and upgrade of the operating system. I hope that in future it will be at least allowed to put something else on it. Right, if I don't know if there can be a law that restricts using anything else and doing anything else with hardware, if you can, but if it were out there, it's one of the things I would definitely oppose. Yeah. So whatever hardware you have, if you, to be more on the subject, if you have a system that's not open, open it up and run your own software on that hardware. That should always be allowed. Open the hardware.
All right, so let's take that as a final statement.
Okay.
So, and make the world a better place in 2013.
Yeah. Okay, thanks for having me here.
Yay!